Hallo und willkommen zurück zu OG, unserem Podcast hier in Offenburg an der Hochschule. Mein Name ist Anton Kawert und ich bin wie immer nicht alleine hier, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast, unseren Kanzler. Guten Tag.
Hallo, Herr Kawert.
Könnten Sie einmal kurz Ihren Namen sagen, nur damit ich es jetzt nicht falsch mache?
Ja, also mein Name ist Bülent Tarkan.
Bülent Tarkan.
Genau. Okay.
Herr Tarkan, ich weiß nicht, ob Sie den Podcast schon mal gehört haben, aber wir fangen immer an mit so einem Quickfire-Fragenspiel, wo es einfach darum geht, ich gebe Ihnen eine Frage oder ein Thema und Sie antworten einfach so spontan wie möglich.
Das Spontanität versuche ich jetzt mal.
Genau, und einfach so schnell wie möglich quasi.
Absolut.
Gut, dann fangen wir mal an mit Alter.
45.
Fachrichtung.
Volkswirtschaftslehre.
3 Hobbys.
Sport, Lesen, Autofahren. Ist jetzt ganz schlimm, aber ich muss es gestehen.
Okay. Buch, das jeder gelesen haben sollte.
Ich lese keine Bücher, ich lese viel Zeitschriften, da die Wirtschaftswoche.
Lieblingsfilm.
Ich komme wenig zum Fernsehen schauen, muss ich gestehen. Müsste ich passen.
Okay. Lieblingssong?
Kann nur sagen, Deutschlandfunk. Höre ich jeden Morgen.
Die 3 wichtigsten Sachen in Ihrem Leben?
Die würde ich gerne ausbauen auf 4 und das wären dann meine 4 Kinder.
Ihre Frau nicht? Okay.
Meine Frau zählt dazu, dann bauen wir es auf 5. Dann gehört sie gleich mit dazu. Wenn sie den Podcast hört, ist sie dann nicht sauer auf mich.
Anzug oder lieber locker gekleidet?
Ah, inzwischen wirklich locker gekleidet.
Okay. Wer ist Ihr Vorbild?
Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Okay. Alternativer Berufswunsch?
Ich glaube, ich bin in meinem Lieblingsberuf.
Aber wenn Sie jetzt irgendwas anderes machen müssten?
Dann wäre es Sportler oder Rennfahrer.
Ja. Lieblingsgetränk?
Stilles Wasser.
Go-to-Essen zu Studentenzeiten?
McDonald's, gestehe ich.
Größte Herausforderung dieser Zeit?
Ist der Klimaschutz.
Der Klimaschutz, okay, ja, das war es dann auch schon. Viele interessante Antworten auf jeden Fall, aber McDonald's?
Ja, in der Tat, ich muss es gestehen, aber ich habe dann bei McDonald's das immer so gemacht, dass ich, also wahrscheinlich war ich der nervigste Kunde, da ich immer gesagt habe, ich hätte gern die Soße nicht dazu, ich hätte das nicht dazu und hätte gern dafür das. Ja? Und dann habe ich mir das gesund zusammengestellt, das Menü.
Also
für meine Verhältnisse gesund damals.
War das dann ein Big Mac ohne Soße?
Genau. Dann habe ich die Soße weggelassen oder ich habe dann, weiß ich nicht, also immer so Spielereien dann da getrieben. Ich habe zu den Pommes zum Beispiel nie Ketchup, nichts dazu, einfach dann nur die Pommes. Habe mir natürlich eingeredet dann, dass es dann wesentlich gesünder ist. Aber vielleicht war es nur ein Ticken besser.
Ja gut, ich meine, bin so ein bisschen überrascht, weil Sie sehen jetzt nicht aus wie jemand, der viel McDonald's isst, um ehrlich zu sein.
Das ist wahrscheinlich drückt. Verbrennen ist wahrscheinlich gut, aber noch.
Genau, Sie sind ja jetzt nicht hier an der Hochschule einfach so, sondern Sie haben ja auch einen bestimmten Posten und zwar als Kanzler.
Genau.
Jetzt müsste ich mal fragen, was macht denn ein Kanzler genau? Ich habe es jetzt schon von Prorektoren erfahren, von dem Herr Schäfer zum Beispiel und von dem Herr Seifert. Und wir haben ja schon einen Rektor und Sie sind jetzt Kanzler. Also wer ist jetzt Chef der Hochschule? Und also das würde mich jetzt mal interessieren.
Also zunächst vielleicht zu der letzten Frage. Wer ist Chef der Hochschule? Das ist tatsächlich immer der Rektor.
Okay.
Und Kanzler, ja, ich bin da auch immer sehr unglücklich über diesen Namen, über diesen Titel, ja, der hört sich so ein bisschen verstaubt an, aber man könnte das umschreiben mit kaufmännischer Vorstand, in die Richtung geht es. Also ich bin für den Bereich Personal und Haushalt an der Hochschule Offenburg zuständig und gemeinsam mit dem Rektor sind wir die beiden Hauptamtlichen im Rektorat und leiten es kollegial, aber die Richtlinienkompetenz liegt dann natürlich am Ende immer beim Rektor sozusagen.
Also Ihr Aspekt bezieht sich mehr auf das Finanzielle und auf das Personalmanagement?
Richtig. Genau. Personalmanagement, gesamter Bereich Finanzen, das Thema Bauen liegt natürlich bei mir. Und jetzt in meinem Geschäftsbereich, das kann man sich dann nochmal je Rektorat individuell auch nochmal sozusagen sortieren, liegt auch noch das Thema Nachhaltigkeit auch.
Okay, also Sie sagten auch Bauten, also zum Beispiel sowas wie das REZ jetzt zum Beispiel.
Genau. oder jetzt das Peter-Osypka-Gebäude oder wenn, wir hatten es jetzt vorhin über das Tonstudio, ja, inwieweit ist das sozusagen, Ersatzbeschaffungen, inwieweit müssen hier irgendwann mal Ersatzbeschaffungen gemacht werden, das liegt dann alles sozusagen auch bei mir, speziell natürlich der finanzielle Teil, der technische Teil kommt dann eher wahrscheinlich von Menschen wie Ihnen, die sich damit besser auskennen wie ich, ja, die dann vielleicht sagen können, was ist heute up to date, was man bräuchte dafür. Genau, so läuft das dann.
Also die Leute kommen dann wahrscheinlich immer zu Ihnen und sagen, Herr Tarkan, ich bräuchte unbedingt mal, Herr Schäfers Fall, einen neuen Whirlpool im Rektorat, so ist es nach dem Motto.
Ja, der Herr Schäfer, der kommt da immer wieder auch tatsächlich, aber nicht mit dem Whirlpool. Aber gut, so ein Whirlpool wäre natürlich was, da würde ich mir es sogar noch überlegen, wenn ich den selber auch nutzen würde in dem Fall. Aber nein, in der Tat, es sind dann wissenschaftliche, also alles, was für die Lehre, Forschung, für unseren Betrieb sozusagen maßgeblich ist im infrastrukturellen Bereich. Das liegt dann alles bei mir, in der Form bei mir, dass es dann, wenn es um die Finanzierung geht, um die letztendliche Umsetzung geht, also der Prozess wird dann immer im Rektorat dann erst angestoßen für die Umsetzung. Ne? Der Impuls kommt immer aus den Mitgliedern heraus, der Professorenschaft, der Belegschaft, und dann wird das eben zu uns getragen, dann wird das geprüft auf die Umsetzungsmöglichkeiten hin, auf die Finanzierung hin, und dann wird die Freigabe erteilt und dann geht es tatsächlich in die Umsetzung.
Okay, also Sie prüfen dann jetzt zum Beispiel im Fall vom AZ, ich weiß nicht genau, welche Abteilung dann auf Sie zukam, aber Sie schauen dann, okay, das kostet so und so viel, wir können das so und so machen.
Genau.
Und das ist auch verhältnismäßig in Sachen Kosten zu
Nutzen.
Nutzen, Erträge wäre jetzt wahrscheinlich falsch.
Erträge wären an der Stelle tatsächlich verkehrt. Also da wir eine öffentliche Einrichtung sind mit einem öffentlichen Auftrag auch, da geht es tatsächlich um den gesellschaftlichen Nutzen, den wir hier generieren können. Und das muss natürlich auch im Verhältnis zu den Kosten stehen, da es ja immer Steuergelder sind, die wir hier verwenden. Und da habe ich dann das Augenmerk drauf.
Also so VWL-technisch wäre es eigentlich klüger, das B-Gebäude zu nehmen und zu unterteilen und dann an Leute zu vermieten eigentlich, zum Beispiel jetzt. Aber gesellschaftlich nutzentechnisch wäre es jetzt nicht richtig.
Genau, weil wir wollen ja unsere Studierenden ausbilden in Präsenz. Und wenn man sich das betrachtet, klar, man kann es jetzt sagen, während den Semesterferien sind diese Gebäude nicht in dem Maße genutzt. Was könnte man da machen? Aber da auch gibt es natürlich auch gewisses Regelwerk, was uns dann auch einen ordnungspolitischen Rahmen gibt, in dem wir uns nur bewegen dürfen. Und da ist dann natürlich so eine Vermietung mal einfach so nicht so, ja, wird schwieriger, sagen wir mal so. Man wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, machen wir ja auch durchaus Vermietungen, aber dann auch nur an Mieter, die sozusagen, also da müsste es, muss ein, irgendwo noch einen Zusammenhang bestehen, sage ich mal so. Da gibt es dann schon auch die Möglichkeiten. Aber dieses strukturierte zum Beispiel Vermieten, das würden wir nicht machen. Also da oder strategisch sozusagen vermieten, um Rendite zu erzielen, das wäre nicht unsere Aufgabe.
Schade. Hätten wir das Ganze
Finanznot an Hochschulen hätten wir damit lösen können, bin ich ganz bei Ihnen, ja. Aber ich glaube, da wäre der Finanzminister relativ schnell bei unserem Apparat.
Wie kamen Sie denn dazu, konkret jetzt zu diesem Thema?
Ja, also zu dem, in das Berufsfeld vielleicht, so müsste man sagen. Also wenn man das eigentlich von der Genese her, ich sage aus meiner fachlichen Richtung heraus, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Auch schon im Studium selber habe ich den Schwerpunkt auf das Thema Finanzen gelegt und da Kapitalmärkte. Es war eher so im privatwirtschaftlichen Bereich hin zu Wirtschaftsprüfung bis hin, ich hatte einen großen Teil zum Beispiel eigentlich ist übergeordnet Kapitalmarkttheorie, nennt man das dann. Da ist dann alles so ein bisschen subsumiert drunter. So war ich immer finanzlastig eigentlich unterwegs und das Ganze hat sich dann fortgezogen in der Promotion. Da habe ich dann diesen Schwerpunkt Finanzen nochmal fokussiert auf das Thema öffentliche Finanzen. Und dann kam das eigentlich so mit der ersten Stelle und der darauffolgenden Stelle und so hat sich das eigentlich entwickelt, muss man sagen.
Also es ist einfach losgegangen und irgendwann waren Sie dann Kanzler an der Hochschule.
So war es, genau. Ah, okay. Genau.
Was ist denn Ihre Motivation dann hier konkret? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, mit einem VWL-Studium und viel Wissen über Finanzmärkte, Kapitalmärkte, dass man damit in der freien Wirtschaft jetzt doch auch relativ viel Geld verdienen könnte. Warum sind Sie trotzdem hier?
Es ist sehr, berechtigte Frage natürlich. Klar kann man da mehr verdienen. Ja, also man hätte allein, wenn man ins Bankengeschäft einsteigen würde, ins Investmentbanking oder so, hätte man sicherlich wesentlich mehr verdient. Aber die Frage ist immer, was möchte man in seinem Berufsleben auch für sich persönlich haben? Und mir war es immer wichtig, ich möchte was machen dürfen, was tatsächlich irgendwo einen gesellschaftlichen Nutzen hat. Also ich kann jetzt mal sagen, eine Firma, die jetzt Autoreifen herstellt, ja, würde ich tagtäglich da hinkommen und würde gucken, dass diese Reifen rund sind und irgendwie gut laufen. Und das war's, ne? Aber ich hätte diesen Nutzen für mich nicht so, diesen gesellschaftlichen Nutzen nicht gesehen. Klar kann man sagen, gibt's weniger Unfälle oder weiß ich nicht was. Aber der direkte Nutzen wäre nicht ersichtlich. Und hier, muss ich sagen, motiviert mich tagtäglich herzukommen und zu sagen, genau Menschen wie Sie jetzt, wenn ich sie mir anschaue, mit ihrer Ausbildung, die sie hier genießen dürfen. Und ich finde das wirklich klasse, dass es in Deutschland auch so eine Ausbildung kostenlos ist, dass sie das studieren können. Unabhängig von ihrem Background, finanziellen Background, können sie hier eine hervorragende Ausbildung genießen und damit später ihr Leben gestalten. Und das, muss ich sagen, motiviert mich. Also auch gerade vor mir, ich habe selber 4 Kinder, ne, dass ich sagen kann, okay, man trägt dazu bei, dass eben Menschen bei uns jedweder gesellschaftlichen Stand eben hier auch eine Ausbildung genießen können.
Es geht jetzt darum, den Leuten zu ermöglichen, zu studieren hier quasi und das halt auf bestmöglichste Art und Weise?
Das zum einen und dann eben eigentlich noch fortgehend, ja, weiß ich, viele gehen ja raus, werden einen gewissen Beruf ergreifen, werden dann womöglich in ihrem Beruf einen gewissen gesellschaftlichen Nutzen im besten Fall stiften. Und wenn man das sich überlegt und die Probleme von heute und morgen betrachtet, das sind die Menschen, die dann, die für diese Probleme dann auch Lösungen finden werden müssen. Und das wiederum wird eben diesen besagten gesellschaftlichen Nutzen sicherlich stiften können.
Also es ist ja dann auch sehr VWL-mäßig gedacht. Ich gehe an eine Position, in der ich gesellschaftlichen Mehrwert stifte, damit mehr Leute auch nochmal gesellschaftlichen Mehrwert stiften können.
Im Prinzip ist das wie eine, also in der VWL würde man sagen, also es gibt so ein Multiplikator. Ja, ich sage immer, wir sind, wenn man sich anschaut, man kann für gewisse öffentliche Einrichtungen, was auch immer, kann man eine Multiplikatoranalyse machen. Das sagt ganz einfach, ne, 1 Euro Steuergeld rein und wie viel Bruttoinlandsprodukt wird dadurch generiert. Ne? Und wenn man das so will, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, kann man es natürlich auch so sehen, nur dass ich diesen Bruttoinlandsprodukt sozusagen als gesellschaftlichen Nutzen definiere. Das heißt, ich kann dafür mitsorgen, gemeinschaftlich im Rektorat, dass der Euro Steuergeld, der bei uns an der Hochschule Offenburg reinkommt, dass der einen größtmöglichen Nutzen hinten raus für die Gesellschaft stiftet.
Verstehe, okay. Gibt es auch eine konkrete Zahl für jeden Euro Steuergeld, der jetzt an, ich weiß jetzt nicht, unsere Hochschule ist jetzt wahrscheinlich zu allgemein, aber überhaupt an Hochschulen geht, wie viel vom BIP davon dann tatsächlich entsteht?
Also habe ich jetzt keine tatsächlich parat, aber sowas werden wir beispielsweise für unsere Hochschule, sind wir gerade dabei, auch sowas zu erstellen. Und weil wir einfach sagen, gut, für uns, es ist wichtig einfach auch für sage ich jetzt, jeden Steuerzahler da draußen, dass der erkennt, ne, dass so mit seinem Steuergeld auch vernünftig gearbeitet wird, auch für ihn letzten Endes ein Nutzen generiert wird, auch wenn er vielleicht jetzt keine Kinder bei uns in Offenburg an der Hochschule hat, die dann hier kostenlos studieren dürfen. Ja, es hat nicht jeder Kinder. Aber letzten Endes wird er daraus profitieren, in Zahlenwerk, also man kann das an Wohlstand festmachen, man kann es an Arbeitslosigkeit oder an Arbeitsplätzen festmachen. An vielerlei Dingen kann man das draußen festmachen.
Verstehe. Und es ist dann ja auch so ein Stück weit so, dass Ihre Doktorarbeit war es ja dann,
genau,
ging konkret um die finanzielle Struktur oder um die Finanzen, ja, im Bereich, in Landkreisen, genau, individuell.
Genau, das, also im Detail ging es eigentlich darum, man hatte in Rheinland-Pfalz, war das damals, gab es eine gewisse Struktur der Landkreise, eine gewisse Anzahl der Landkreise und also eine Gebietskörperschaftsebene. Darunter gab es die Gebietskörperschaftsebene der Verbandsgemeinden. Und die Diskussion immer im Land war, haben wir denn zu viele, haben wir zu wenige? Natürlich war im Endeffekt immer die Frage, von der Anzahl her waren es tatsächlich, also kann man sagen, waren es durchaus, hätte man auch weniger haben können. So muss ich es vorsichtig formulieren. Ja. Dann war die Frage, in meiner Doktorarbeit nehmen wir an, gesetztenfalls man würde die Landkreise von ihrem Zuschnitt her neu gestalten. Wie würde man das machen? Einmal vom Zuschnitt, welche Kriterien würde man dafür anlegen? Und im nächsten Step, was würde das finanzpolitisch heißen? Also welche fiskalischen Auswirkungen hätte das Ganze? Wie viel Einsparpotenziale gäbe es dort? Also durchaus sehr finanzlastig, aber auch da wieder eben speziell fokussiert auf den öffentlichen Bereich. Also man würde, ja, in der Privatwirtschaft sind es Unternehmenszusammenlegungen und bei uns wären es dann Fusionierungen von Landkreisen. Und in Rheinland-Pfalz war das damals tatsächlich angedacht für die Verbandsgemeindeebene. Das wurde stellenweise auch gemacht, aber da sagte damals mein Doktorvater, wenn ich das direkt für die Verbandsgemeinden machen würde, so eine Analyse, das ist hochpolitisch, ja, das sollte ich mich besser nicht ranwagen. Bei den Landkreisen war das nie Thema, aber im Prinzip konnte man das, was ich gemacht habe, 1:1 auf die Verbandsgemeinden anwenden. Das heißt, man konnte dann, und das war mir auch wichtig, eine Doktorarbeit zu schreiben, die praxistauglich ist, die nicht irgendwo in einer Schublade verschwindet, die irgendwann mal benotet wurde und keiner arbeitet mehr damit, sondern diese Arbeit, das war mir wichtig, die muss irgendwo eine Verwendung finden in der Praxis.
Was wollen Sie denn konkret dann in den nächsten 2 Jahren ändern? Sie haben ja jetzt eine Position, in der Sie relativ viel Einfluss haben. Da gibt es ja bestimmt auch mittelfristige, langfristige Pläne. Was ist denn so in den nächsten 2 Jahren konkret, mhm, Ihre Hoffnung, vielleicht auch im Thema Bau oder, mhm, im Thema Umgestaltung?
Ja. An sich gibt es da mehrere Ziele, die ich dort sehen würde. Also zum einen, klar, das mittlerweile fast inflationär verwendetes Thema Digitalisierung, das stand schon immer im Raum. Ja, also gefühlt digitalisieren wir uns seit 50 Jahren, aber dessen ungeachtet ist es durch die Corona-Zeit, hat es schon sehr stark an Schub aufgenommen. Und diesen Impuls muss man eigentlich mitnehmen und sagen, gut, wir machen dort weiter, wir kriegen da durchaus finanzielle Unterstützung auch aus Stuttgart und das muss man eigentlich wirklich jetzt nutzen und sagen, naja, für Digitalisierung kostet nun mal Geld, kostet teilweise viel Geld und wenn das jetzt dann auch uns bewilligt wird, wenn an verschiedenen Stellen die Töpfe aufgemacht werden, dann wollen wir das auch nutzen und auch entsprechend umsetzen. Das ist der eine Punkt. Der andere, der dem wieder zuwiderläuft, ist ganz klar der Fachkräftemangel. Den merken wir eigentlich in allen Bereichen, muss ich sagen. Und wir müssten eigentlich, man muss sagen, die Hochschule Offenburg müsste 3-mal so groß sein. Das merken nicht nur wir, das merkt die Industrie draußen. Überall ist dieser besagte Fachkräftemangel bei unseren Ausschreibungen merken wir das auch. Also teilweise haben wir Situationen, da haben wir schon die Verträge ausgestellt und eine Woche bevor die Personen kommen, ja, sind die dann, rufen sie uns an oder schreiben eine Nachricht, sie hätten ein besseres Angebot bekommen. Also es wird regelrecht auch kannibalisiert und das ist sicherlich eine Herausforderung. Wie können wir uns organisationsseitig so aufstellen, dass wir am besten durch diese Zeit des Fachkräftemangels, ich hoffe ja, dass es irgendwann mal wieder besser wird, dann durchkommen können. Das wäre so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist ganz sicher der Bau. Also wir haben gerade im öffentlichen Sektor einen hohen Sanierungsstau. Den muss man ganz klar im Blick behalten. Der kostet zig Milliarden. Also da bin ich gespannt, wie wird man damit umgehen? Was heißt das für uns gesamthaft in der Bundesrepublik Deutschland? Infrastruktur ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil für die wirtschaftliche Entwicklung. Also das ist einmal Fachkräfte, aber das andere ist sicherlich auch die Infrastruktur. Also beide Komponenten müssen stimmen. Und insofern auch das und das bezogen im Kleinen auf die Hochschule Offenburg, das können Sie, wenn Sie rausgehen, sicherlich hier und da auch sehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle es gut wäre, wenn wir investieren würden. Das erkennen wir, aber eben das Geld ist nicht da. Und die Prozesse sind im Moment noch so, dass wir teilweise relativ lange auf solche Maßnahmen warten.
Was stände dann auf dieser Sanierungsliste oder vielleicht ist es ja auch Neubau, was stände da so an erster Stelle oder was wäre denn so eine Top-Priorität in diesem Bereich?
Also aktuell kann man ganz klar sagen, ist es unser Gebäude B, wenn Sie rauslaufen, das gelbe Gebäude. Das wäre zwingend zu sanieren. Ist allerdings ein sehr, sehr großes Sanierungsprojekt. Das müsste im laufenden Betrieb saniert werden. Dazu bedarf es Ausweichflächen. Also es ist ein hochkomplexes Sanierungsvorhaben. Auch finanziell sprechen wir dort von einem Volumina 70, 80, 90 Millionen, je nachdem, wo wir dann da ankommen werden. Das kann man im Vorfeld nie so detailliert sagen, wenn man die Gebäudehülle mal anfasst und Asbest finden sollte oder sonstige Schwierigkeiten sich ergeben, kann da die Kostenregler relativ schnell nach oben gehen. Aber das sind so, denke ich, das wäre das Projekt, was wir jetzt haben. Und in dem Kontext sehen wir als Hochschule natürlich auch noch die Landesgartenschau, die dann 2032, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, dann in Offenburg sein wird. Von heute an würde man sagen, das ist noch eine lange Zeit. Allerdings in dieser baulichen Sphäre gedacht, ist 2032 gefühlt schon morgen. Ne? Also man muss vieles heute schon in die Wege leiten, dass wir überhaupt 2032 an verschiedenen Stellen, wenn wir dort wir sind ja quasi mit im Einstieg von der Landesgartenschau, das beginnt auf unserer Seite am Campus Hochschule Offenburg, drüben am Ritz, um genau zu sein. Und da gibt es viele Maßnahmen eigentlich auch, die uns betreffen würden. Auch da müssen wir wachsam sein, am Ball bleiben und gucken, dass wir die Hochschule in die verschiedenen Planungen mit reinbekommen.
Also das ist auch so, dass wo wir jetzt als nächstes spüren werden, die Studenten, ist die Sanierung und die Landesgartenschau.
Genau, okay. Genau, das wird es definitiv sein. Die Sanierung wird mal sehen, wie schnell kommen wir dahin. Wohlgemerkt, da sind die Prozesse teilweise sehr zäh und langwierig. Aber die Landesgartenschau, die kommt definitiv 2032. Da wird man relativ schnell viel merken. Die Badstraße ist Großes geplant und da wird einiges kommen.
Großes geplant. Gibt es da noch mehr Details? Oder
tatsächlich. Also das würde mir auch gar nicht obliegen, da in die Details reinzugehen. Das wäre tatsächlich jetzt nicht in meinem Metier.
Okay, dann müssen wir 2032 nochmal schauen, dass wir einen Podcast darüber machen.
Genau, und dann können wir es uns vor Ort anschauen.
Haben Sie noch eine Frage an mich? Irgendwas, was Sie konkret fragen wollen? Irgendwas, was Sie loswerden wollen? Irgendwas, was Sie vielleicht auch an alle da draußen sagen wollen, die diesen Podcast hören? Irgendwas, was Sie sich wünschen?
Da hätte ich eine Frage an Sie. Vielleicht zunächst an Sie, sagen wir es so. Kennen Sie das Green Office bei uns an der Hochschule Offenburg? Haben Sie davon schon mal was gehört?
Das Green Office ist entweder eine Drogenabteilung bei uns oder nein, ich habe noch nie davon gehört.
Sehr gut. Nein, also das Green Office ist tatsächlich keine Drogenabteilung, ja. Zumindest, wenn, dann habe ich es noch nicht bemerkt, aber nein, Spaß beiseite. Es geht tatsächlich, im Green Office bündeln wir unsere Aktivitäten an der Hochschule, alles im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, effizientes oder effektives Zusammenarbeiten unter allen Mitgliedern der Hochschule. Das heißt, da sind Professoren, da sind Mitarbeiter, da sind Studierende, die sich an verschiedenen Projekten Themen im Kontext Nachhaltigkeit, Klimaschutz engagieren. Und professoral wird das Ganze geleitet von Herrn Professor Krey und stellvertretend von Herrn Professor Niklas Hartmann und rektoratseitig von mir. Und da könnte ich mir vorstellen, oder da wäre jetzt der Wunsch eben nicht nur an Sie, also die Frage an Sie, sondern dann wirklich an die ganze Hochschule. Also dieses Thema Klimaschutz, das ist schon ein besonderes Anliegen von mir. Und da glaube ich einfach, dass wir je mehr in dem Themenfeld mitmachen, je mehr Leute wir dort auch sensibilisieren, insbesondere junge Menschen, so wie Sie, die dann später hinausgehen und einen Job annehmen, die diesen Gedanken dann auch gleich mitnehmen können dorthin und dann wiederum, jetzt kriegen wir auch diese Schleife hin, als Multiplikator in diesem neuen Unternehmen wirken können, desto mehr erreichen wir mit Blick auf die Klimaneutralität, die wir dringend benötigen. Für uns heute, aber auch für die zukünftigen Generationen. Und das wäre tatsächlich so der Wunsch, bitte, nicht nur an Sie, aber auch an alle Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, dass man, wer möchte und will, der soll sich doch im Green Office melden. Wir haben viele Projekte, es gibt viel zu tun. Und am schönsten, am spannendsten ist, wenn wir das gemeinsam tun. Und das wäre so mein Wunsch, dass wir dort uns, Herr Kauer, dann wieder treffen.
Was macht man denn konkret dann da? Man arbeitet dann an individuellen Projekten, wo es dann um was zum Beispiel geht?
Wir haben zum Beispiel Projekte wie im Bereich der Biodiversität, dass wir zum Beispiel sagen, ja, ein Thema ist, dass wir eine Blühwiese anlegen wollen. Wenn Sie rausgehen und diesen grünen Bereich anschauen, da ist einfach nur Gras, sage ich ja. Das kann man sagen, wirklich wenig Biodiversität. Und das war schon seit Jahren so, und da haben auch unter anderem Studierende, Herr Professor Krey, aber auch federführend gesagt, nee, das wollen wir ändern. Und klar, können wir jetzt warten, bis irgendjemand das macht für uns, oder wir machen es selber. Und wir haben uns entschlossen, sowas zum Beispiel selber. Alles, was wir selber machen können, wollen wir selber machen. Es wurden auch schon mal Bäume angepflanzt an der Hochschule, auf dem hinten am Kreisel. Wenn das dem einen oder anderen was sagt, der kann da mal vorbeigehen, da wird er die Bäume sehen. Da wurde schon mal was angepflanzt. Und eben verschiedene Projekte, die können auch wirklich von den Leuten dann selber mit reingebracht werden, können sagen, Mensch, ich habe da eine Idee, und dann schauen wir nach Möglichkeit, dass wir das umsetzen können, und dann gehen wir das auch gemeinsam an.
Sieht auch gut auf dem Lebenslauf aus, ist eine neue Gemeinschaft.
Genau, absolut, absolut, gebe ich Ihnen recht.
Vielleicht schaut sich der Podcast das ja mal an.
Sehr gut, würde mich freuen.
Herr Tarkan, vielen Dank für Ihre Zeit, freut mich, dass wir es geschafft haben.
Sehr gerne.
Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hören uns bald wieder. Und ja, macht's gut. Bis dann.